Zunächst schönen Dank für die herzlichen Willkommensgrüße. Wir haben auch Grüße mitgebracht von unserer Heimatversammlung in Klingenthal. Ihr Lieben, es gibt im Neuen Testament Gebetsaufzeichnungen. Und ich habe jetzt so überlegt, zurückgedacht, ich habe im Verlauf der letzten Jahre schon zweimal hier über Gebetsaufzeichnungen aus dem Neuen Testament gepredigt. 2. Korinther 12, Paulus mit dem besonderen Gebet, der Pfahl im Fleisch, und dreimal wendet er sich an den Herrn. Und dann Philipper 1, ja, dieses Gebet des Apostels Paulus für die Christen in Philippi. Und bei der Mahlfeier haben wir auch schon so ein Gebet gelesen. Epheserbrief, das zweite Gebet des Apostels Paulus. Und im Kolosserbrief steht auch noch eins. Und das lesen wir jetzt und denken drüber nach. Kolosser 1, die Verse 9 bis 11 wollen wir lesen. Hier sagt der Apostel Paulus: Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Wenn man da mal einen Extrakt herauszieht, kann man sagen, Paulus bittet um Erkenntnis. Paulus bittet um Erkenntnis für die Christen in Kolosse, in der Erweiterung auch für uns. So wollen wir es verstehen. Diese Bitte um Erkenntnis, ist das nicht eine riskante Geschichte? Erkenntnis, wo hat es denn hingeführt in Korinth? Weil es in Korinth zum Missbrauch der Erkenntnis kam, deshalb ist die Sache ja noch nicht schlecht. Erkenntnis ist was Gutes. Erkenntnis hat mit Wissen zu tun, mit Einsicht, mit Durchblick, aber in der Spitze vielmehr mit Beziehung und Verhältnis. Friedrich Nietzsche, einer der großen deutschen Philosophen, sagte: Die Erkenntnis arbeitet als Werkzeug der Macht. Häufig ist das so. Zumindest im weltlichen Bereich. Aber unter Ausschluss steht das auch bei frommen Leuten nicht. Überdurchschnittliches Wissen, andere damit bestimmen, beherrschen, und schon steckt man im Missbrauch der Sache. Nein, die Erkenntnis arbeitet als Werkzeug der Liebe. Um beim Nietzsche-Spruch zu bleiben, ihn aber etwas zu verändern. Die Erkenntnis arbeitet als Werkzeug der Liebe. Gott dadurch ehren, Menschen helfen, dann geht's recht. Sprüche 1, Vers 7 steht ja, dass die Furcht des Herrn der Erkenntnis Anfang ist. Also da fängt's an, bei der Gottesfurcht. Und ich las einen interessanten Satz bei Walter Wanner, der hat gesagt: Kenntnis ist übertragbar, Erkenntnis nicht. Auch das stimmt. Kenntnis ist übertragbar, was haben andere gesagt, was haben andere geschrieben, das kann man übernehmen, ohne dass man vielleicht Zusammenhänge verstanden hat. Aber Erkenntnis ist nicht übertragbar. Da hat man selber entdeckt. Da hat man selber geforscht. Da ist das Verhältnis zum Herrn dadurch geprägt und verbessert worden. Das ist gemeint. Paulus betet dafür. Es ist eine Bitte um Erkenntnis. Ja, und zunächst geht es ja um den Willen Gottes. Vers 9, dass ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Also diese spezielle Zielrichtung hat's. Erkenntnis des Willens Gottes ist für Paulus ein Gebetsanliegen. Das möge Gott seinen Leuten schenken, dass sie seinen Willen erkennen. Nicht spärlich, sondern reichlich, so sagt es der Text mit anderen Worten. Man kann in verschiedene Richtungen denken, wenn es um Erkenntnis des Willens Gottes geht. Das sind die großen Heilslinien in der Bibel. Heilsgeschichte, Erkenntnis des Willens Gottes. Wie geht Gott den Weg mit Israel? Wie geht Gott den Weg mit seiner Gemeinde? Welche Ziele hat er? Wie geht Gott den Weg mit den Völkern? Ihr Lieben, die Frommen vor uns haben sich mehr mit Heilsgeschichte beschäftigt als wir. Oder ja, Erkenntnis des Willens Gottes. Wir dürfen auch an die moralischen Richtlinien der Bibel denken. Was ist geboten? Was ist verboten? Das hat was mit göttlichem Willen zu tun. Aber meistens denken wir, wenn es um den Willen Gottes geht, an unseren persönlichen Weg, an unseren persönlichen Auftrag. Und da ist das wirklich eine wichtige Sache. Erkenntnis des Willens Gottes. Wir haben ja auch einen Willen. Und im Willen, da liegt die Energie unserer Persönlichkeit. Aber unser Eigenwille, unsere Eigenwilligkeit ist meistens Aufruhr gegen Gott. Das passt in aller Regel nicht zusammen. Unser Wille und der Wille Gottes. Das widerstrebt oft. Es bleibt also ein hohes Ziel, was Paulus hier ins Auge fasst, worum er betet, dass die Christen erfüllt sein mögen mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Das wollen, was Gott will, ohne inneres Aufbegehren. Aber, Geschwister, das ist keine einfache Sache. Wenn wir an die Jesaja-Stelle denken, Kapitel 55, wo die Schrift sagt, dass Gottes Gedanken anders sind als unsere, sie sind höher als unsere Gedanken und Gottes Wege sind anders und auch höher als unsere Wege. Da liegt das Problem. Da liegt die Spannung, um die es geht. Erkenntnis seines Willens. Ich las da einen interessanten Gedanken bei Blaise Pascal. Er war ja ein genialer Denker, Physiker, Mathematiker, aber auch ein leidgeprüfter Mann. Mit 39 Jahren wurde er in die Ewigkeit gerufen. Christ war er. Viel Krankheit, viel Schmerz, aber auch ein wertvolles Vermächtnis haben wir in dem, was er hinterlassen hat. Pascal hat es mal so in einem Gebet ausgedrückt. Herr, du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr. Tue, was du willst. Gib mir. Und jetzt möchte ich leise werden.
nimm mir.
Aber mache meinen Willen dem deinen gleich. Blaise Pascal, ein tiefgläubiger Mann. Aber was da drin steckt, mache meinen Willen dem deinen gleich, das kann ein sehr schmerzhafter Prozess sein, ihr Lieben. Gehen wir mal kurz ins Detail, lassen wir es kurz praktisch werden. Da würde jemand gern heiraten, aber es ergibt sich nicht. Und dann das Ledigsein annehmen. Es ist Gottes Weg mit mir. Es ist Gottes Wille in meinem Leben. Ich will mich fügen. Oder das Verwitwetsein annehmen. Es ist Gottes Weg mit mir. Oder wenn Gott keine Kinder schenkt für Eheleute, es ist Gottes Wille und Weg mit uns. Oder wenn man Kinder begraben muss. Es ist Gottes Weg und Wille mit uns. Also wir merken, das ist nichts Einfaches, was Paulus hier erbittet. Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Es geht ja schließlich darum, dass wir fähig werden, Gottes Gedanken dankbar und freudig mitzudenken und eben nicht in der Auflehnung stecken zu bleiben. Darum geht es ja. Gottes Gedanken mitdenken, freudig, dankbar. Dabei geht es sicher um schlichtes, sorgfältiges Denken mit Besonnenheit und Nüchternheit. Und doch auch glaubend überlegen und nachdenken. Das alles fordert manchmal Zeit. Ist ein Prozess in unserem Herzen. Aber es geht um das gute Wirken des Heiligen Geistes. Dass er an uns arbeiten kann, dass wir geistlich vorankommen. Da gibt es einen Satz, der gilt auch in dieser Hinsicht und in dieser Sache. Du kannst mit Geschwindigkeit nicht wettmachen, was an Richtung fehlt. Richtung ist das Ausschlaggebende, das Erstrangige im Herzen, auch im Denken und im Überlegen. Nun leben wir in einer Zeit, wo auf Geschwindigkeit gedrückt wird, ja? Beschleunigung. Aber es nützt nichts, wenn die Richtung nicht passt. Also, es geht schon um die Stille, um die Arbeit des Heiligen Geistes an uns, dass wir ja erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes und dass das bestimmend wird in unserem Leben. Paulus geht dann ja weiter, dass ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Also, um auch den Willen Gottes zu tun, nicht nur verstehen, begreifen, zustimmen, auch ausführen. Das hängt zusammen. Um würdig des Herrn zu wandeln, um Gott in allen Stücken zu gefallen. So könnte man das auch ausdrücken. Jetzt geht es vom Kopf ins Leben, zur Ausführung hin. Ja, es geht um eine durch den Heiligen Geist geleitete Lebensgestaltung. Ihr lieben Geschwister, viel Kenntnis, viel Erkenntnis, auch im geistlichen Leben, ohne Umsatz, ohne Anwendung, macht nichts Gutes aus uns. Das schafft eher Distanz unter Gläubigen. Das belastet und zerstört Beziehungen. Wissen und Wirken, das ist der Mechanismus, der funktionieren soll. Wissen und Wirken. Darf ich noch einmal den Pascal zitieren? Er hat auch gesagt, wissen, was Gott will, und diesem Wissen gehorsam sein, das ist allein die wahre Wissenschaft. Und er war Wissenschaftler. Er war Wissenschaftler und sagt so einen Satz. Ich wiederhole, wissen, was Gott will, und diesem Wissen gehorsam sein, das ist allein die wahre Wissenschaft. Und da kam der einfachste Christ hier in Chemnitz und auch in Klingendal zum Wissenschaftler werden. Die einfachsten Leute können sich qualifizieren in dieser Hinsicht. Denken wir mal kurz an David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann haben wir in Apostelgeschichte 13 diesen Geschichtsrückblick, wo Paulus zurückschaut aufs Alte Testament und auch auf David zurückgreift. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 13, 22, David, ja, der Mann, der meinen ganzen Willen tun wird. Also Sprache Gottes ist das. Der meinen ganzen Willen tun wird. Ein paar Verse weiter, gleiches Kapitel, Vers 36. David, der Mann, der zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hat. Darum geht es. Darum geht es. Also ein sehr hohes Ziel. Verstehen und ausführen. Und Vers 10 geht es ja dann weiter. Ja, im guten Werk Frucht bringen. Das gehört auch noch dazu. Würdig des Herrn zu wandeln und im guten Werk Frucht bringen. Aber ich denke, ihr gebt mir recht. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, hier gibt es die großen Mängel in unserem Leben. Jakobus 3, Vers 1. Wir alle straucheln oft. Nicht nur gelegentlich steht dort, das wäre noch auszuhalten. Wir alle straucheln oft. Ich fand diesen Gedanken vorhin bei der Mahlfeier schön. Wir sind geliebte Gotteskinder. Und doch so fehlerhafte Leute. Wenn es drauf ankommt, so unzuverlässig. Und doch geliebte Gotteskinder. Ja, das hat einen anderen Grund. Dieses Geliebtsein von Gott. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Das hat einen anderen Grund. Nicht unsere Schönheit oder unsere Zuverlässigkeit. Oder wenn wir aufs Anfangslied zurückgreifen, ich bin nicht wert deiner Treue, ich bin nicht wert deine Liebe, ich bin nicht wert, ja, du bist es wert, dass ich dich preise und ehre. Das ist der richtige Gedankengang. Wir alle straucheln oft. Wir brauchen auch die Fürbitte unseres Herrn vom Himmel her. Schlachter 2000 übersetzt, also die Schlachterbibel in der Version 2000, übersetzt diesen Vers im Jakobusbrief am Anfang so, wir verfehlen uns vielfach. Na, das ist ein Urteil über uns, ihr Lieben. Wir verfehlen uns vielfach, deshalb hat dieses Gebet seine Berechtigung. Es geht um Erkenntnis des Willens Gottes und es geht darum, dass wir das, was wir verstehen und begreifen, in die Praxis übersetzen. Aber Willen Gottes erkennen und danach tun, wir hören ja allerhand und wir lesen auch Verschiedenes, aber das führt nicht immer zur Erkenntnis. Wir sind oft viel zu vergesslich. Wir sind oft viel zu schwerfällig. Oder wir kommen einen Schritt weiter, wir erkennen tatsächlich, wir begreifen, worum es geht, aber wir tun es nicht, weil wir irgendwo feige sind, weil wir vielleicht gewisse Spannungen oder Konfrontationen fürchten, und Konfrontationen strengen ja an. Und die Anstrengung sucht man sich nicht. Also wir wissen, aber wir unterlassen. Oder es geht noch einen Schritt weiter. Wir erkennen den Willen Gottes, wir gewinnen Erkenntnis, aber die Ausführung geschieht nicht rechtzeitig. Gott muss mahnen, ja. Gott muss mahnen, Gott muss nachfassen. Und dann tun wir es vielleicht irgendwann zu spät und auch noch unvollständig. Gott muss wieder nachfassen, was er für eine Geduld mit uns hat. Das ist oft unsere Praxis. Nun könnte man ja manches entschuldigen. Der Text ist in die frühchristliche Zeit hineingeschrieben und wir sind spätchristliche Leute. Wir kämpfen mit den Entartungen der Endzeit. Ist durchaus richtig. Und die verkehrten Einflüsse, die wir erleben, sie werden massiver, sie werden intensiver. Gott lässt ja auch das Böse ausreifen und gerichtsreif werden. Und wir stecken mittendrin in dieser Welt und in dieser Zeit. Das Verkehrte nimmt sowohl an Menge als auch an Stärke zu. Steht aber schon geschrieben, das ist keine neue Entdeckung, steht schon geschrieben, Philipper 2, ja, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, mittendrin, sollen wir scheinen wie die Himmelslichter, sollen wir Wort des Lebens darstellen, gegen allen Widerstand. Es ist möglich, den Willen Gottes zu erkennen und ihn auch zu tun. Wisst ihr, zwischen solchen Entdeckungen, die uns ja sehr wertvoll sind, das ist Wille und Weg Gottes für mich, und der Ausführung oder der Zustimmung, wie man das nun auch jetzt ausdrücken will, dazwischen liegt oft die Stunde der Versuchung. Wie meine ich das? Man begreift etwas, man nimmt zu an Erkenntnis, aber ausführen, da gibt's Einwände. Und dann Stunde der Versuchung, Zeit der Anfechtung, möchte ich es auch nennen. Na, wie das bei den ersten Menschen war. Adam und Eva im Garten Eden. Gott hatte Weisungen gegeben. Ja, und dann kam die Schlange, dann kam der Teufel und er hat nicht Gott geleugnet. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist es auch so gemeint, wie er es ausgedrückt hat? Hier müssen wir überlegen. Stunde der Versuchung, Zeit der Anfechtung, geistlicher Kampf, Zweifel, Widerstand, das ist Glaubensnormalität. Auch in unserer Zeit. Mal eine Illustration an dieser Stelle. Ich meine, es wäre an einem Sonntagmorgen gewesen. Ich war in die Vogtlandmetropole gefahren nach Plauen, hatte dort einen Vortrag zu halten. Oder war es am frühen Abend? Ich weiß nicht mehr genau. Ist auch egal. Jedenfalls stand ich an einer großen Ampelkreuzung in Plauen. Und wir hatten Rot. Also da, wo ich stand, Rot. Dann waren Fußgänger, eine Gruppe junger Leute, die hatten auch Rot. Und es blieb Rot. Und es blieb längere Zeit Rot. Naja, wenn 3-Seitensperrung geschaltet wird, dann dauert das halt oft eine gewisse Zeit. Und Und jetzt die jungen Leute, die konnten es noch nicht mehr aushalten. Schließlich sprangen sie über die Straße. Fußgängerzeichen rot, ja. Und dann sprangen sie doch drüber. Es kam ja kein Auto, ich durfte ja auch nicht fahren, hatte ja auch rot. Und ein Mädchen blieb stehen. Die Gruppe war drüben und eine blieb stehen. Oh, dachte ich, alle Achtung. So ein junges Ding will nicht bei Rot über die Ampel, die ist gläubig, dachte ich. Das kann nicht anders sein. Ja, Moment, jetzt fingen die drüben an zu lästern. War immer noch rot, ja? Jetzt fing diese Gruppe an zu lästern. Die haben rübergeschmäht und gespottet zu diesem Mädchen. Und dann sprang sie hinterher, auch noch bei Rot. Seht ihr, die hatte eine gute Überzeugung. So sollte ja jeder Christ denken, ob die gläubig war, weiß ich nicht. So sollte ja jeder Christ denken, also ein Rotsignal absichtlich missachten, passt nicht zu uns. Was unabsichtlich noch passiert, das ist ein anderer Punkt. Aber absichtlich, das passt nicht zu uns. Aber sie hielt diesen Gruppendruck nicht aus, da ausgelacht zu werden, verspottet zu werden. Die hat nicht durchgehalten, bis grün kam. Sie sprang hinterher. Sie hatte eine gute Überzeugung, wollte auch ausführen, aber ist in der Stunde oder in den Sekunden der Versuchung dann doch eben umgefallen. Ja, und wenn man das aufs Geistliche überträgt, dann merken wir, worum es geht. Wenn man das aufs Geistliche überträgt. Und wenn man in die Einsamkeit kommt, man allein dasteht, weil man sagt, das lässt die Schrift nicht zu. Das ist Sünde. Das tue ich nicht. Und wenn so und so viele andere Leute tun, ja, ich gehe noch mal kurz in die Praxis. Ich werde mit meinem Freund nicht verreisen wie ein Ehepaar. Wir sind noch nicht verheiratet. Ich werde auch nicht zusammenziehen mit ihm, solange wir nicht verheiratet sind. Dahin geht das. Willen Gottes erkennen und tun und durchhalten. Ich las in einem Bibellesezettel vor einiger Zeit den Satz: Unser Sieg in den Situationen des Alltags entscheidet sich am Horchen und Gehorchen. Richtig. Ich glaube, ein Bibellesezettel von Bertha Kempf war das. Unser Sieg in den Situationen des Alltags entscheidet sich am Horchen und Gehorchen. Horchen, Gehorchen, Einsehen, Ausführen, das sind die Kriterien, an denen Gottes Erkenntnis gemessen wird. Daran wird erkennbar, wie unser Verhältnis, wie unsere Beziehung zum Herrn ist. Und dabei hat der Jesus ja auch noch Einsicht in die völlig verborgenen Bereiche unseres Lebens. Horchen und gehorchen, wissen und tun, wenn es um unser Geld geht oder wenn es um die Verwaltung unserer Sexualität geht. Er hat Einsicht in die völlig verborgenen Bereiche unseres Lebens. Interessant ist auch, was am Ende der Bergpredigt steht. Schlussgedanke der Bergpredigt, kommt noch ein kleiner Absatz, aber der letzte größere Block, finden wir ein Gleichnis. Und dort ist unter anderem von einem unklugen Mann die Rede, der sein Haus auf Sand baut. Und dieses Haus stürzt ein im Sturm. Aber das war kein Atheist. Das war kein Gottesleugner. Nein, wer Wort Gottes hört und nicht tut, steht dort. Einer, der Gottes Wort gehört hat und nicht ausgeführt hat, wird mit diesem unklugen Mann verglichen, der auf Sand baut. Kein Atheist. Der hat Wort Gottes gehört, aber nicht ausgeführt. Er hat gedacht, das kann ich auch anders halten. Um würdig des Herrn zu wandeln, ihm in allen Stücken zu gefallen, das heißt, zu ihm zu passen, ihm zu entsprechen. Geschwister, es geht nicht um außergewöhnliche geistliche Erlebnisse, es geht um den schlichten Gehorsam im Alltagsleben. Das ist gemeint. Unser Herr ist ja hier sicher auch der Prototyp an dieser Stelle. Ganz sicher. Psalm 40, Vers 8, ich komme, o Gott, um deinen Willen zu tun, wird wiederholt im Hebräerbrief. Offenbarung 5, Vers 9, du bist würdig. Das gab ihm auch Würde. Das gab ihm auch Würde. Den Willen Gottes kennen und ihn tun. Unser Herr Jesus war eine starke, überlegene Persönlichkeit, davon dürfen wir überzeugt sein. Er war auch unantastbar. Er war eine unerreichbare Größe, aber nicht unnahbar. Da hätten wir ihn verkannt. Schauen wir in die Evangelien. Bei aller Größe, er war nicht unnahbar. Erkenntnis, richtig verstanden, richtig damit umgegangen, schafft nicht unnahbare Leute. Im Text kann man dann noch einen dritten gedanklichen Schwerpunkt herauslesen, erkennen. Gucken wir noch mal hin. Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend, und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Ich will es mal so formulieren, im Gott erkennen geistlich erwachsen werden. Wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt. Das heißt, dass es immer tiefere Einsichten in Gottes Herz und Leben geben kann. Christen, die wachsen und reifen, die stehen häufig unterm Kreuz. Sie staunen über den Heiland Gott, der den Sohn für uns sterben lässt. Aber sie stehen nicht nur unterm Kreuz, sie gehen auch weiter. Einsichten in das Wesen Gottes, in die Strategien Gottes. Der bekannte Bibellehrer Erich Sauer, er sagt in einem seiner Bücher, alles muss, willig oder unwillig, bewusst oder unbewusst, Gott dienen. Auf uns bezogen, die Sache Gottes in unserem Leben fördern. Soweit, wenn wir wären. Dass wir das sagen können. Alles muss, willig oder unwillig, bewusst oder unbewusst, Gott dienen. Ob Gott sehr gütig mit uns umgeht oder ob er streng wird. Gott arbeitet an uns und hat beste Ziele, dass wir seinem Sohn ähnlicher werden. Also mündiges Christentum ist ein Ziel, das Paulus hier meint. hat, mündiges Christentum, gewachsen durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit Kraft und so weiter. Was meint man mit mündigem Christentum? Ja, mündige Leute sind handlungsfähig, sind auch entscheidungsfreudig, wenn es drauf ankommt. Da spüren wir etwas von unserer Unmündigkeit. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 17, da sagt Paulus sogar, dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Zu jedem guten Werk völlig geschickt oder zugerüstet. Das heißt nicht perfekt, ihr Lieben. Das wäre Unsinn. Und Unsinn steht nicht in der Bibel. Vollkommen heißt dort von der Grundsprache des Neuen Testamentes her eher erwachsen. Ja, dass der Mensch Gottes erwachsen sei. Wisst ihr, Unmündige sind unselbstständig, sind unsicher, sind unzuverlässig, sind eben auch negativ beeinflussbar. Mündiges Christentum, zu jedem guten Werk geschickt, gerüstet, innerlich gefestigt, das hat also Gott mit uns vor. Und in diesem Sinn betet der Apostel Paulus für die Christen. Je größer unser Gott ist, Geschwister. Na, also Größe Gottes ist, wie sie ist. Der Satz, der passt doch gar nicht, passt schon. Je größer unser Gott ist, je reifer unser Gottesbild ist, desto leichter fällt uns das Vertrauen, auch das stille Gottvertrauen. Dass man über eine Sache, die uns vielleicht sehr bewegt, gar nicht mehr so viel sprechen muss. Man hat's dem Höchsten anvertraut und wartet und beobachtet, wie er sich dazu stellt. Und je mehr wir an ihm hängen, an diesem Herrn, desto leichter fällt uns auch die Hingabe und der Dienst. Nun ist hier ja auch noch von Ausdauer die Rede, von Geduld, von Zähigkeit. Wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren, ja, alter Ausdruck, es geht um Geduld, und aller Langmut mit Freuden. Das sind Gradmesser für geistliche Reife, Ausdauer, Geduld, Zähigkeit. Ja, gerade im Ringen mit schwierigen Lebenssituationen kann das eine starke Zeugniskraft bekommen, wenn Menschen zur Stille finden und diese Stille dann auch ausstrahlen. Gott will, dass wir wollen, was er will. Hohes Ziel. Und Gott will, dass wir werden, wie er ist. Noch höheres Ziel. Hohe Ziele, hohe Bitte. Aber Geschwister, wir dürfen auch dankbar beten unter diesem Gesichtspunkt Erkenntnis. In der Rückschau auf unser Leben, vor allen Dingen, wenn man eben schon eine längere Biografie hat, in der Rückschau auf unser Leben können wir doch manchmal auch sagen, Herr, es hat späte Einsichten gegeben. Herr, das hätte ich können mit 20 begreifen. Aber es wurde nicht. Aber dass du es noch mit 50 bei mir geschafft hast, da will ich dir danken dafür, dass du die Geduld gehabt hast und hast immer wieder an mir gearbeitet. Geschwister, solche
Einsichten kann es geben. Natürlich alles zu spät, rein menschlich gesehen. Wir haben nichts zum Rühmen. Und doch, Gott ist irgendwo doch zum Ziel gekommen.
Ja, es ist sein Verdienst und sein Geschenk.
Es hilft uns sicher zur Buße und auch zum Staunen. Beides sollte uns kennzeichnen, sollte uns auszeichnen. Buße, dass wir Menschen der Buße sind. Herr, wenn es um Erkenntnis geht, wie gering fällt's aus. Und doch Staunen, wenn Gott doch etwas vermitteln konnte in unserem Leben. Wenn irgendwo etwas nicht gelingt, liegt's ja an uns, nicht an Gott. Martin Luther hat mal gesagt, die Wege Gottes sind am besten von hinten her zu lesen. So machen wir es ja auch gelegentlich bei Beerdigungen, ja? Wir versuchen, eine Biografie von hinten her zu verstehen und sagen unter Umständen sogar ein paar Gedanken dazu. Aber lieber Luther, möchte ich sagen, gelebt werden muss vorwärts. Da haben wir die Schwierigkeiten. Und da brauchen wir immer wieder den Herrn, dass er uns gnädig ist, dass er uns unterweist und dass er uns beisteht. Dass er uns ganz einfach dazu hilft, dass das besser gelingt, dass wir verstehen, was ihm wichtig ist und dass wir auch umsetzen. Paulus hat für die Gläubigen gebetet, er sah eine Notwendigkeit darin und das ist heute nicht anders. So dürfen wir für andere und auch für uns beten.